Vielen Dank. Als mein Papa vor ein paar Wochen auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich predigen will, habe ich mir erstmal gedacht, wow, was für eine Ehre. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass ich das, ja, wie man so schön sagt, das Wort austeilen darf. Vor einigen Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich es machen muss, aber ich glaube, mittlerweile sollte ich schon machen, und zwar mich hier vorzustellen. Ich bin Benedikt Haas. Mein Papa kennt ihr, der hat mich gerade vorgestellt. Ich bin ein Kind dieser Gemeinde. Ich bin für die ersten 20 Jahre meines Lebens hier in Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst oder in die Kinderstunde gegangen. Ich habe sämtliche Kindermusicals mit durchgespielt und ich habe nachgerechnet. Ich habe mich vor 9 Jahren und 10 Tagen dort hinten in dem Taufbecken auch taufen lassen. Und als mein Papa mir gesagt hat, Beni, es gibt eine Besonderheit an dem Sonntag, die Noemi lässt sich taufen, hat mich das richtig gefreut, weil ja, es ist einfach die beste Entscheidung, die du machen kannst, und das einfach zu proklamieren. Und ich will starten mit einem kleinen Quiz. Das Bauwerke-Quiz habe ich es genannt. Ihr werdet gleich ein paar Bilder sehen von Bauwerken und ihr dürft gern reinrufen, wenn ihr eins erkennt davon. Ist relativ einfach erklärt, also ihr dürft ruhig aktiv mitarbeiten und reinrufen. Das erste, das ich mitgebracht habe, ist das hier. Der Steffel in Wien. Korrekt. Das zweite, das ich mitgebracht habe, wer erkennt das? Florenz, genau. Kathedrale Santa Maria in Florenz. Das nächste Bild, das nächste Bauwerk ist das hier. Korrekt. Sagrada Familia in Barcelona. Noch ein Bild. Petersdom in Vatikan. Auch korrekt. Und das letzte Bild, das ich mitgebracht habe. München, die Frauenkirche, korrekt. Von der anderen Seite sieht man die Berge ein bisschen besser, da könnte man es ein bisschen besser erkennen. Richtig, die Frauenkirche in München. Kurz Hand heben, wer von euch hat alle erkannt? Lana nicht. Und wer war denn schon bei allen von diesen Gebäuden? Okay, ein paar waren schon bei allen von diesen Gebäuden. Und jetzt die größte Quizfrage. Was haben diese Gebäude gemeinsam? Es sind Gotteshäuser. Es sind alles Kirchen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns schon mal entweder bei einem von diesen Gotteshäusern war oder in einer anderen pompösen Kirche, in einem anderen Dom. Und mir geht's so, jedes Mal, wenn ich an so einer Kirche rantrete, an so ein gigantisches Bauwerk, bin ich erstaunt. Bin ich erstaunt von dem, was dort gebaut wurde, von Begegnungsstätten mit Gott. Jedes Mal, wenn ich da rangehe, denke ich mir, wow, oder auch reingehe, denke ich mir, wow, was für eine Kunst. Was für schöne Bilder da drinnen sind. Es ist viel aus Gold. Und zugleich denke ich mir dann manchmal, oder es gab eine Zeit, wo ich mir das gedacht habe, muss das denn sein? Muss es sein, dass dort überall die teuersten Gemälde an den Wänden hängen, dass alles aus Gold verzehrt ist? Und ich konnte das gar nicht mehr genießen, diese pompösen Bauwerke zu genießen. Es war einfach in mir so ein Groll. Und dann hat Gott mir eine Bibelstelle gezeigt. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, ob du manchmal so denkst, muss es sein, dass da so viel Gold ist. Und Gott hat mir 2. Mose ab Kapitel 25 gezeigt. Da hat Gott gesagt, er will einen Ort der Begegnung, er will bei seinem Volk wohnen und einen Ort der Begegnung schaffen. Und er lässt sich die Stiftshütte bauen. Und wenn es dir manchmal so geht, dass du in solchen Kirchen reingehst und dir denkst, muss das denn sein, dass da so viel Gold, so viel Kunst ist, dann empfehle ich dir, das mal zu lesen, weil Gott hat mir diese Bibelstelle gezeigt und er hat mir dadurch gezeigt, Gott liebt Exzellenz. Gott liebt es, wenn es schön ist. Und es liebt er nicht nur in den Kirchen, sondern es liegt auch in der Natur. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Natur unterwegs warst. Vermutlich ja. Aber achte mal auf die Details. Gott liebt Exzellenz in jedem Detail. Und da bin ich Gott sehr dankbar, dass er mir diese Bibelstelle gezeigt hat, weil dadurch kann ich mittlerweile wieder in solchen Gebäuden reingehen und mir denken, wow, was für eine Kunst, was für eine Begegnungsstätte, die da gebaut wurde. Aber was bedeutet Kirche denn heutzutage noch? Was bedeutet es? Ich denke, in jedem Dorf, zumindest im mitteleuropäischen Raum, steht so eine Kirche. Mal größer, mal etwas kleiner. Es stehen meistens viele Sitzbänke zur Verfügung, aber mittlerweile sind sie bis auf die Feiertage wahrscheinlich meistens leer. Aber wen wundert's? Bei den Rekordaustritten, die die Kirche als Institution mittlerweile hat, man hört es immer wieder in den Nachrichten, nächster Rekordaustritt, so und so viele Anträge, mehrere hunderttausend Anträge liegen vor. Und das macht mich traurig. Weil was passiert mit diesen Begegnungsstätten, die für Gott gebaut wurden? Was passiert mit der Institution Kirche als Ganzes? Okay. Ich bin jetzt nicht hier, um grundlegend eine Reform einzurufen. Ich denke, da fehlt mir die Kapazität, da fehlt mir das Know-how und wahrscheinlich auch ein bisschen die Reichweite. Ich denke, es ist jetzt erstmal gut, die Grundlage zu klären. Was bedeutet eigentlich Kirche? Ich als Sprachenbegabter habe mir mal gedacht, ich gehe mal auf die Suche. Und Kirche kommt aus dem Griechischen, vom griechischen Wort Kyriaka. Das bedeutet übersetzt einfach nur dem Herrn gehörig. Aus dem Lateinischen Ecclesia, das bedeutet die Schar der Herausgerufenen. Und diese Wörter werden in der Bibel, die Paulus benutzt, oft als zu Deutsch als Gemeinde übersetzt. Schlussendlich, eine Kirche ist ein Gebäude, das dem Herrn gehörig ist. Eine Kirche, das dem Herrn gehört. Aber auch eine Gemeinschaft, die dem Herrn gehörig ist, bedeutet Kirche. Und Kirche setze ich gleich mit Gemeinde. Warum? Weil Paulus es auch macht. Es ist einfach die Übersetzung, die hier rauskommt, dass Kirche dem Herrn gehörig ist, das Gebäude des Herrn gehörig ist, die Gemeinschaft bedeutet Kirche, wir sagen dazu Gemeinde. Deswegen setze ich das gleich. Schlussendlich ist dieses Gebäude, in dem wir hier drin sind, auch eine Kirche, steht nicht schlussendlich unten vorne auch auf der Tafel, weil es ist eine Freikirche, eine Gemeinde. Und ich will heute vor allem auf das schauen, was Kirche und Gemeinschaft ist, was wir als Gemeinde kennen. Und ich meine nicht nur eine Gemeinde, eine Ortsgemeinde, sondern ich meine die große Gemeinde, die Gemeinde Christi, von der Paulus spricht in seinen Büchern. Okay, Definition haben wir geklärt. Und ich habe vorhin die Frage gestellt, wohin führt das Ganze? Wohin geht das Ganze mit der Kirche? Und ich habe mir dann auch selber mal die Frage gestellt in der Vorbereitung. Was bedeutet das für mich? Wohin denke ich, dass die Kirche im deutschsprachigen Raum denn hingeht? Die Gemeinde im deutschsprachigen Raum hingeht? Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ganz gut, sich mal anzuschauen, woher kommt die Gemeinde denn? Dass wir wissen, wo ist der Ursprung? Wo könnte man dann vielleicht ableiten, wo sie sich hinentwickelt? Und wo wäre es vielleicht gut, dass sie sich wieder hinentwickelt? Und ich habe mir die erste Gemeinde in Jerusalem einmal angeschaut. Apostelgeschichte 2, wer mitlesen will, ich habe es sonst auch hier mitgebracht, da steht das Leben und Zusammenhalt der ersten Christen. Und ich versuche jetzt mal zusammen mit euch hier ein paar Prinzipien rauslesen zu können, was diese Gemeinde gemacht hat, was sie gestärkt hat und wo das dann hingeführt hat. Apostelgeschichte 2, ab Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war vor einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Aposteln geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammengekünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wow, was ist das für eine Gemeinschaft? Was ist das für eine Gemeinde? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre gern Teil dieser Gemeinschaft. Ich wäre gern Teil dieser Gemeinde. Und jetzt frage ich einmal in den Raum. Hier steht, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Aber wie schaffen wir das, was diese Gemeinde uns vorgelebt hat? Dass die gesamte Gemeinde Christi immer größer wurde. Und ich habe uns da mal ein paar Prinzipien rausleiten können, 3 an der Zahl, die ich aus dem Text rauslesen kann. Starten wir mal mit Vers 42 wieder. Ich lese jetzt nur die unterstrichenen Teile durch. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe, Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Sie hielten fest zusammen und teilten alles miteinander. Sie verteilten ihren sonstigen Besitz entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen. Sie aßen miteinander und ihre Zusammenkünfte waren geprägt von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Ich lese daraus, Zusammenhalt, dass sie zusammen gegessen haben, auch zusammen das Mahl des Herrn gefeiert haben. Wir kennen das als Abendmahl. Sie haben zusammen gebetet, sie waren in Liebe und Hilfsbereitschaft. Sie teilten und verteilten, sie waren großzügig. Diese Attribute erinnern mich stark an Familie. Ich würde mir wünschen, dass meine Familie zusammen mit meiner Frau und unseren Kindern einmal diese Attribute trägt. Zusammenhalt. Sie essen zusammen, sie beten zusammen, sie lieben, sie sind Hilfsbereitschaft, sie teilen und verteilen großzügig. Deswegen würde ich das erste Prinzip Leben wie in einer Familie nennen. An dem können wir uns orientieren. Wie würdest du dich wohlfühlen, dass deine Familie ist? Liebe, Zusammenhalt, Herzlichkeit. Das ist das, was ich mir wünschen würde für meine Familie. Gut, schauen wir mal weiter. Nächstes Prinzip. Sie kamen in großer Treue Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern. Also, große Zusammenkünfte im Tempel. Ich war noch nicht in Jerusalem, aber ich stelle mir den Platz riesig vor. Und da haben sie sich getroffen. Aber sie haben sich nicht nur da getroffen, sondern auch im Kleinen, in ihren Häusern. Im Tempel haben die Apostel gelehrt. Das heißt, da waren sie geprägt von der Lehre, die die Apostel einfach über Jesus, über die Zeitzeugen zu Jesus einfach hatten. Und deswegen würde ich das zweite Prinzip, die großen und kleinen Zusammenkünfte als Prinzip nennen. Sprich, sie haben sich getroffen in einem großen, haben sich die Lehren der Apostel angehört und dann haben sie sich im Kleinen getroffen, um das zu vertiefen. So stelle ich mir das vor. Innig, vertraut, ehrlich, in ihren Häusern. Hast du dich schon mal gefragt, warum du Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gehst? Klar, es ist der Tag des Herrn und du willst auch mit ihm Gemeinschaft verbringen. Aber kannst du das nicht auch beim Wandern? Kannst du das nicht auch gemütlich auf der Couch bei deinem Gebet, best mit neuem Kaffee oder sowas? Die Christen in Jerusalem leben uns das vor. Sie wissen, wie wichtig es ist, täglich sogar im Tempel zusammenkommen, um von der Lehre zu hören, die die Apostel, die die Zeitzeugen für sich mitzuteilen haben. Und nicht nur das, ihnen ist auch wichtig, dass sie sich im Kleinen treffen. Bei mir schaut das persönlich so aus, ich habe einen Hauskreis, ich treffe mich mit meinen Jungs aus der Gemeinde einmal in der Woche und wir sprechen einfach, wie geht's uns, wie fanden wir das Thema, was haben wir da vielleicht noch zu ergänzen, Wir können dort ehrlich sein. Ich weiß, dass ich jeden von diesen Jungs anrufen kann zu jeder Zeit und sagen, hey, ich habe das Problem, bitte bete für mich. Einfach um die Intimität zu stärken, auch in der Gemeinde. Deswegen das Prinzip von den großen und kleinen Zusammenkünften. Und das dritte Prinzip, das ich mitgebracht habe, ist wahrscheinlich das krasseste. Die Christen waren geprägt von der Lehre, in der sie die Apostel unterwiesen. Jeder Mann war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Sie, Apostel, haben zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge getan. Die Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtlicher Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Und jetzt das Wichtigste, jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen. Mein drittes Prinzip, Gottes Geist wirken lassen. Diese Bibelstelle in den Apostelgeschichten 2, kurz davor war Pfingsten. Das heißt, der Heilige Geist ist gekommen und sie konnten, die Apostel hatten die Vollmacht, aus dem Geist zu sprechen, dass der Geist aus ihnen spricht. Und wir starten da ja mit Vers 42 und im Vers 41 steht drin, dass die Gemeinde an einem Tag um 3000 Menschen wuchs. Und es schaut nicht so aus, dass dann halt einfach 3000 Leute mehr da waren, sondern das Prinzip dahinter war Taufe. So wie wir es heute kennen, so wie wir es heute machen, 3000 Taufen an einem Tag. Wow, das würde ich mir für Deutschland, für Österreich wünschen. Und das geht in meinen Augen nur durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch das Wirken von Gottes Geist. Geh nochmal zusammen durch. Leben wie in einer Familie, in Liebe, Herzlichkeit und Freude. Die großen und kleinen Zusammenkünfte. Weil nur, wenn man sich zusammentrifft, kann man auch jemanden einladen, dass es mehr wird. Also wenn du alleine bist, ist es immer schwer, weil dann bist du immer alleine. Wenn du jemanden anders dazu tust, bist du nicht mehr alleine. Also so als kleiner Gedankenanstoß. Und sie haben zusammen gebetet und sich zusammen ausgetauscht in den kleinen Gruppen. Und das Wichtigste, Gottes Geist wirken lassen. Das sah bei denen so aus in Jerusalem, dass die Apostel die Lehre hatten und sie unterwiesen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man aus diesen Texten noch viel, viel mehr ableiten konnte. Aber ich wollte einfach mal eine Grundlage schaffen, wo wir sagen, okay, davon arbeiten wir weiter. Und wie gesagt, sie sprechen davon 3000 Menschen, die sich täglich taufen lassen. Und jetzt ist es immer gut, wenn man solche Prinzipien hat, einmal auf sich selbst zu schauen. Ich muss zugeben, ich ertappe mich da schon auch manchmal selber, dass ich da in der Masse untergehe und sage, okay, lass mal die gut sind, einfach vorlaufen und ich laufe mit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, es läuft doch eh alles, das passt, ich brauche da nicht mehr machen. Aber genau in diesen Momenten müssen wir uns an unsere eigene Nase packen und schauen, was kann jeder Einzelne denn dazu beitragen, dass die Gemeinde größer und größer wird. Die Gemeinde Gottes größer und größer wird, weil um das geht's. Und ich habe mal eine Behauptung mitgebracht, und wir können gleich zusammen prüfen, ob diese Behauptung stimmt oder nicht. Meine Behauptung ist, jeder hat Gaben von Gott erhalten. Jeder, der hier sitzt, hat unterschiedliche Gaben von Gott erhalten. Okay, prüfen wir das Ganze doch mal. Ich habe hier drei Bibelstellen mitgebracht. Es ist immer gut, das zu prüfen, was in der Bibel steht, wenn man sich daran orientieren will. 1. Korinther 12, Vers 1. Liebe Brüder und Schwestern, ihr habt in eurem Brief die Gaben angesprochen, die Gottes Geist schenkt. Darüber solltet ihr nun Genaueres erfahren. Epheser 4, Vers 7. Jeden einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seinen Gaben jedem zugedacht hat. Römer 12, Vers 6. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Ich glaube, das bestätigt meine Aussage sehr gut. Aber manchmal ist es sehr einfach, Bibelstellen einfach aus dem Zusammenhang zu reißen und sagen, hey, ich habe recht, es steht da, da und da. Nein, es ist wichtig, die ganze Bibelstelle, um die diese Bibelstelle zu lesen. Also den ganzen Kontext anzuschauen, weil aus dem Zusammenhang reißen, da kann man so einiges aus der Bibel rauslesen, wo ich sage, da stehe ich nicht ganz dahinter. Wichtig ist es, wo es steht und wie es gemeint ist. Und Paulus spricht in diesen Bibelstellen im Zusammenhang immer von einem Leib Christi. Und er beschreibt diesen Leib als Kirche, als Gemeinschaft. Und dass dieser Leib eben diese Gemeinschaft ist, diese Gemeinschaft bildet. Und ich würde jetzt einfach mal, es steht in allen, ihr könnt dies gerne aufschreiben, empfehle ich sowieso, was in der Predigt gesagt wird, hilft meistens, das im Nachgang nachzulesen, macht man dann auch in diesen Kleingruppen. Aber ich würde jetzt mal die letzte Bibelstelle anschauen und da mal ein bisschen genauer reingehen. Ein bisschen das, was davor steht und ein bisschen das, was danach steht, mitlesen. Römer 12, Abvers 4. Unser Körper, also das schreibt Paulus, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Okay, widerspricht jetzt nicht mit der Aussage, die ich getätigt habe, mit der Behauptung, die ich getätigt habe. Aber wie können wir uns das vorstellen, dass jeder Einzelne auf den anderen angewiesen ist? Und manchmal hilft es, Aussagen oder verschiedene Stellen mit einem gewissen Bild zu hinterlegen, dass man es veranschaulichen kann. Frage an euch, wer kennt dieses Spiel? Ein Klassiker in der deutschen und österreichischen Kindergarten- oder Kinderstundskultur. Das ist ein Schwungtuch. Ich will es kurz erklären, für die, die es nicht kennen, das ist ein Schwungtuch. An jeder Ecke steht ein Kind, man kann es auch mit Erwachsenen spielen, an jeder Ecke steht eine Person, um das festzuheben, damit das Schwungtuch schwebt. Und dann zählt meistens eine Person runter, 3, 2, 1, und dann hebt jeder das hoch und dann schwebt das erstmal, weil der Luftwiderstand so hoch ist, dass man Zeit hat, gewisse Spiele darunter zu spielen. Das heißt, man sagt dann, alle Kinder mit einem blauen T-Shirt wechseln die Positionen. Und dann hat man so viel Zeit, dass die Kinder wechseln können, drunten durchlaufen können und dann an einer neuen Position stehen. Jeder von diesen Kindern hat aber eine Aufgabe. Es muss dieses Tuch festhalten. Weil wenn jemand dieses Tuch nicht festhält, klappt das Spiel nicht. Und man kann es auch schwer zu zweit spielen oder auch zu dritt. Und so klappt es auch in der Gemeinde. Jeder von diesen Personen hat eine gewisse Gabe, um die Gemeinde zu heben. Jeder von diesen Einzelnen hat eine Gabe. Weil Gott hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Die schauen nicht gleich aus, weil sonst würden die alle wahrscheinlich an einer Ecke stehen. Und jetzt gehen wir mal weiter in dem Vers, in dem Text, wieder in Römer. Und schauen uns mal die Stellen danach an. Weil da beschreibt Paulus die verschiedenen Gaben. Gott hat jedem uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweisen soll, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setzt sich ganz für sie ein. Wer sich Menschen in Not kümmern, der soll es gerne tun. Und in meinen Augen sind es nur einige Gaben, die man in der Gemeinde braucht. Das sind noch so, so, so viel mehr. Wenn jemand die Gabe der Gastfreundschaft hat, dann soll er die Personen begrüßen, die morgens reinkommen. Wenn jemand die Gabe des Musizierens hat, soll er sich zur Verfügung stellen und musizieren. Wenn jemand die Gabe der Kreativität hat, soll er schauen, dass es gut ausschaut. Bei uns in der Beziehung macht es meine Frau. Ich kann es nicht so gut. Sie hat da eher die Gabe dazu. Aber es gibt noch mehr Gaben. Die Gabe der Geduld, die Gabe der Vertrauenswürdigkeit, die Gabe der Unterhaltung, die Gabe des Sprechens, die Gabe der Sauberkeit, die Gabe zur Liebe zu Kindern. Es gibt so, so, so viele Gaben, die Gott geschenkt hat. Und ich weiß nicht, wie es dir aufgeht, aber mir geht's häufig so, dass andere meine Gaben manchmal besser kennen als ich selbst. Und deswegen gebe ich dir Hausaufgaben auf. Ja, wir sind nicht in der Schule, aber die Hausaufgaben erledigt ihr im Hauskreis. Schreibt jeder von euch, wenn ihr trifft in eurem Hauskreis, nimmt einen Zettel, jeder schreibt seinen Namen drauf und dann reicht ihr den Zettel mal rum und der andere soll mal draufschreiben, was er denkt, was ihr für Gaben habt. Weil manchmal erkennen andere die Gaben eines von jemandem selbst besser als man selbst. Weil man dann vielleicht bescheiden ist oder weil man es nicht wahrhaben will oder sonstiges. Oder weil man es schon immer macht und sich gar nicht mehr bewusst ist, dass man diese Gabe hat. Und dann nimmst du mal diesen Zettel und liest ihn dir selbst durch, dass dir zugesprochen wird, welche Gaben du hast. Und dann schreibst du mir und schreibst, danke Beni, jetzt weiß ich, welche Gaben ich habe. Nein, dann geht's weiter. Schauen wir nochmal in die Bibel, diesmal in eine andere Stelle, in 1. Petrus 4, Vers 10. Da geht's auch um Begabungen und da steht, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Es sind zwei Punkte, die hier rausstechen. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen. Man soll mit seiner Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Das Dienen mit einer Gabe, die Gott einem gegeben hat. Mehr ist dazu, glaube ich, einfach nicht zu sagen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass die Gaben, die Gott uns gegeben hat, aufgelistet sind. In Gaben, die cool sind und Gaben, die nicht so cool sind. In Gaben, die high class sind und Gaben, die man halt so mitbekommt. Aber glaubst du wirklich, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Sterne an seinen Platz gesetzt hat, zu dir gekommen ist und hat gesagt, ja, du bist ganz cool, du kriegst eine coole Gabe. Ja, weiß nicht so ganz, du kriegst eine nicht so coole Gabe. Glaubst du wirklich, dass Gott unterteilt in den Gaben, die er dir gegeben hat? Nein, für Gott ist jede Gabe gleich viel wert. Die Frage ist, was machst du aus der Gabe? Bist du treu in der Gabe, die du bekommen hast? Das größte Vorbild ist hier Jesus für mich. Es ist immer gut, Jesus als Vorbild zu haben. Aber hier will ich dir auch sagen, warum. Jesus hat so viele Gaben bekommen. Er hat prophetisch geredet. Er hat Wunder geheilt. Er hat die Gabe der Lehre gehabt. Und noch so viel andere Gaben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus mit diesen Gaben sehr gut Geld verdienen könnte. Stell dir mal vor, er heilt und bekommt Geld dafür. Aber nein, Jesus hat sie so eingesetzt, dass wir als Gemeinde Gottes jetzt immer noch davon zehren können. In der Lehre, die er unterwiesen hat. Und heute der Tagesvers, ich fand ihn richtig ansprechend und habe ihn mir gleich aufschreiben müssen, steht in Philipper 2, Vers 3, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollte euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Und das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Er war bescheiden. Er hat es nicht zum Selbstnutz gemacht. Er hat die Gaben eingesetzt. Er hat sie gegeben. Wie schaffen wir es, als große Gemeinde Christi, unsere Gaben dazu einzusetzen, dass nicht nur eine Taufe am Tag, die mich richtig freut und das richtig cool ist und ich ein Fest des Feierns finde, sondern wie schaffen wir es, dass nicht nur eine, sondern wie damals bei den Aposteln in Jerusalem 3000 Taufen am Tag stattfinden, in der ganzen Kirche. Und warum sollte ich meine Gaben vielleicht auch Gott einsetzen? Oder warum sollte ich damit dienen? Es geht weiter in dem Vers. Jeder sollte dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, von der Gemeinde zu reden? Dann sollte Gott durch dich sprechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen? Dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Und ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast, dass der Gott im Himmel, der dort thront, dass der dich geschaffen hat und dass er dir Gaben gegeben hat. Dass er, als er dich geschaffen hat, gedacht hat, ich setze die Person dort ein, deswegen braucht sie diese Gaben. Oder ich will, dass diese Person diese Gabe bekommt, weil ich sie liebe. Der Gott im Himmel, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hat sich da Gedanken gemacht, welche Gaben er dir gibt. Und wenn du dir unsicher bist, welche Gaben du hast, dann frag ihn. Dann geh doch mal ins Gebet und frag ihn, Gott, welche Gaben hast du mir geschenkt und wie und bleib da nicht stehen, sondern frag weiter, wie kann ich sie dir einsetzen, damit du geehrt wirst. Geh ins Gespräch mit ihm. Tausch dich mit ihm aus. Und ich will das Ganze mit dir jetzt auch vormachen. Ich will jetzt zum Schluss ein Gebet setzen. Das darfst du gern im Leisen mitbeten. Das darfst du gern aufschreiben oder sonstiges und bete dieses Gebet und frage Gott, welche Gaben hast du mir gegeben? Wie sind dann die nächsten Schritte? Wie kann ich damit dienen? Und wie schaffe ich's, dass mehr von deiner Herrlichkeit erfahren und die Gemeinde wächst? Und ich lade dich jetzt ein, einfach deine Augen zu schließen. Ich lade dich ein, dein Herz zu öffnen und Gott zu fragen und mit Gott zu sprechen und dir das bewusst machen, dass du gerade mit Gott sprichst. Wie gesagt, du darfst gern leise mitbeten, du darfst dir da einfach deine Gedanken dazu machen und hör mal darauf, was Gott dir in den nächsten Momenten sagt. Gott, du großer Gott, der im Himmel thront, der jeden von uns geschaffen hat. Danke, dass du hier bist. Danke, dass dein Geist in diesem Haus ist. Danke, dass dieses Haus und jede Person, die hier ist, dir gehörig ist. Danke, dass wir uns hier frei treffen dürfen. Danke, dass wir eine Begegnungsstätte haben mit dir. Danke, dass du dich begegnen lässt. Großer Gott, danke, dass du uns Vorbilder geschenkt hast, an denen wir uns orientieren dürfen und die uns lehren. Gott, du siehst aktuell, wie es in Deutschland, in Österreich ausschaut mit deiner Kirche. Du siehst die Schlagzeilen, die sagen, so und so viel Austritte, so und so viel Menschen kehren dir den Rücken zu. Gott, hilf mir, hilf uns, zu verstehen, wie wir dem entgegenwirken können. Hilf uns zu verstehen, wie wir die Gaben, die du uns geschenkt hast, einsetzen können. Dass wir Menschen fischen können, die eine lebendige Beziehung mit dir leben. Gott, danke für die Gemeinde in Jerusalem und in Israel. Segne diese Gemeinde dort und die Geschwister dort. Schütze dein auserwähltes Volk in Israel. Gott, danke, dass du jeden von uns einzigartig und liebevoll erschaffen hast. Danke, dass du uns ausgestattet hast mit verschiedenen Gaben und wir in den Gaben deine Kreativität auch sehen dürfen. Zeige mir, welche Gaben du mir geschenkt hast. Zeige mir nicht nur, welche Gaben du mir geschenkt hast, sondern wie ich sie auch einsetzen darf. Und wie ich sie auch entdecken darf und dich in diesen Gaben entdecken darf. Gott, hilf mir, mit meinen Gaben zu dienen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Hilf mir, mit ihnen zu dienen und sie für die Gemeinde einzusetzen, damit die Gemeinde Christi wächst, dass der Leib wächst. Hilf mir, mit allem, was ich tue, dir zu ehren und dich zu preisen. Danke, Gott, für deine Liebe. Gott, dir gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Und ich lade dich ein, diese Herzenshaltung jetzt nicht aufzugeben, sondern weiter in dieser Herzenshaltung zu sein und die nächsten Lieder, die wir jetzt zusammen singen werden, einfach weiter im Austausch mit Gott zu sein und ihn zu fragen, wie und wo und was sind meine Gaben.